Ja, liebe Geschwister, entschuldigt, falls ich mal husten muss heute. Die meisten wissen ja, dass ich Bronchitis habe. Wir wollen heute miteinander lesen, 1. Mose, Kapitel 24. Es fängt an mit Vers 1 und endet mit Vers 67. Es ist also eine lange Erzählung einer Begebenheit zur Zeit Abrahams und Isaaks. Und ich möchte das mit uns lesen, soweit wir kommen, immer abschnittweise und einiges dazu sagen. Fangen wir gleich an, ab Vers 1. Abraham war alt und hochbetagt, und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand: Lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nehmest von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du ziehest in mein Vaterland und zu meiner Verwandtschaft und nehmest meinem Sohn Isaak dort eine Frau. Soweit. Wir haben ja letztes Mal gehört, dass die Sarah gestorben war, die Frau von Abraham und die Mutter von Isaak. Sie war ja schon über 90, als sie den Isaak bekommen hatte. Und Isaak ist nun 40 Jahre alt, wie wir im Kapitel 25 hören. Vers 19 steht es nochmal näher, die Zeitspanne. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Aramäers aus Mesopotamien, die Schwester des Aramäers Laban. Und genau darum geht es heute, um diese Brautwerbung. Brautwerbung, die Abraham als Vater veranlasst für seinen Sohn Isaak. Und es hängt auch damit zusammen, dass die Mutter Sarah gestorben war. Und ja, es heißt ja auch dann am Schluss dieses Kapitels, im letzten Vers, da läuft jetzt alles drauf hinzu, was wir noch miteinander heute betrachten. Vers 67, da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka, und sie wurde seine Frau, und er gewann sie lieb. Also wurde Isaak getröstet über seine Mutter, über den Tod seiner Mutter. Und Abraham hat nun auch vom Herrn gezeigt bekommen, dass es jetzt Zeit ist, für den Sohn die richtige Frau zu finden. Wenn wir jetzt weiterlesen, dann hören wir, wie das unter Gebet, unter der Leitung des Herrn, auch durch mancherlei Führungen verlaufen ist, aber auch unter Einschaltung des Verstandes. Wenn man eine Braut sucht oder einen Bräutigam, dann sollte man den Verstand nicht ausschalten, sondern auch eingeschaltet lassen. Und andererseits sollte man natürlich auch beten. Es gehört untrennbar zusammen. Ja, und der älteste Knecht, wir haben das in früheren Kapiteln schon gehört, weiß jemand, wie der heißt, dieser schon lange bei Abraham gewesene Knecht? Eliezer. Gott ist meine Hilfe, mein Gott ist die Hilfe. So, Eli, mein Gott, und Eser, Ebeneser, Stein der Hilfe, gibt es auch mal bei David und Samuel. Und hier ist es nun dieser Knecht, der eine Hilfe sein soll. Das ist deshalb besonders interessant, weil an sich dieser Knecht alles geerbt hätte, dieser älteste Knecht, wenn der Isaak nicht gekommen wäre. Und dieser Eliezer war wohl schon über 80 Jahre alt, als er diesen Auftrag dann erhielt, auf Brautsuche für den Sohn Isaak zu gehen. Wir sehen auch diesen Knecht, Eliezer, dass er völlig selbstlos ist, nicht an sich denkt. Nicht denkt, das könnte alles mir gehören, jetzt ist der Isaak da und ich muss auch noch dem eine Braut suchen. Ja, er denkt nicht eigensüchtig, sondern führt diesen Auftrag aus, der jetzt gleich kommt. Und er muss sogar schwören. Man hat damals die Hand unter die Hüfte gelegt, im alten Orient eine Schwurhandlung. Der Herr Jesus hatte gesagt, wir sollen nicht schwören, sondern unser Ja sei ein Ja und das Nein ein Nein. Auf das Wort eines Christen soll man sich einfach verlassen können. Das ist im Neuen Testament wichtig. Und allerdings gibt es einige Stellen im Alten Testament, wo geschworen wurde. Aber es wird auch gewarnt an anderen Stellen davor, dass wenn der Schwur nicht gehalten werden kann, dass man dann die Folgen zu tragen hat, dass dann das Gericht und sozusagen auch ein Fluch darauf liegen kann. Und deshalb sagt auch der Herr Jesus, ihr könnt nicht schwören beim Himmel, denn das ist der Thron Gottes, auch nicht bei der Erde, das ist der Schemel seiner Füße, noch nicht einmal bei eurem Haupt. Alle eure Haare hat nur Gott gezählt. Wir können da nichts machen. Und deshalb sollen wir einfach klar und deutlich Ja und Nein sagen. Damals hat er den Knecht schwören lassen. Sicherlich gibt es da einige Beispiele im Alten Bund. Und wir sehen aber auch daran, dass das Abraham sehr wichtig ist, dass da nichts schief läuft in dieser Brautsuche. Denn der Knecht hat da noch so ein paar Gedanken gleich anschließend, werden wir gleich hören, aber der Auftrag lautet, er soll keine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaaniter. Nun wissen wir ja, dass Abraham, er hieß damals noch Abraham, den Befehl erhielt von Gott, zieh aus deinem Lande in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dieser Befehl kam zu ihm im Lande Mesopotamien, in Haran. Und genau dorthin schickt er jetzt den Eliezer, um dort eine Braut zu suchen, in der Heimat seiner Väter, wo sein Vater Tara. Ja, Haran, ja. Genau, und ist dann nach Kanaan. Wer? In Ur. Ja, in Chaldea. Aber dort hat er auch gelebt. Und da sind Verwandte und da zieht jetzt der Knecht hin. Und diese Strecke zwischen Kanaan, das ist so im heutigen Israel, bis hin zu Mesopotamien, das sind etwa 700 Kilometer. Ja, das ist also so ein bisschen kürzer, als wenn man jetzt von Süden Deutschlands bis zum Norden reist oder umgekehrt. Damals haben sie es aber nicht mit der Autobahn gemacht, sondern mit Kamelen. Und es ist auch oft eine wüste Gegend gewesen, teilweise. Also Kamele, ihr könnt euch das vorstellen, ja, diese Kultur mit Kamelen, mit Wüste, mit Steppe, Wassermangel, Sonne, Hitze. Und ja, da zieht er nun dann durch die Wüste. Und warum ist jetzt aber wichtig, dass er keine nimmt von den Töchtern der Kanaaniter? Es ist immer wieder von Gott geboten, dass man sich nicht vermischen soll mit den Heiden. Und das gilt auch bei der Brautsuche generell. Es ist sehr schwierig bei Mischehen, wenn das nur einer gläubig ist und der andere nicht. Das können wir auch daran lernen. Und deshalb sollte er, nun im Alten Bund hat man ja von Volksstämmen her gedacht, aus dem Volksstamm jemanden nehmen, der nicht von diesem heidnischen Kult der Kanaaniter befleckt ist. Denn Isaak ist ja der Verheißungsträger. Und da soll keine Vermischung hineinkommen. Nun war mir interessant in der Vorbereitung der Unterschied zu Ismael. Hat Ismael das auch eingehalten, keine Frau aus heidnischen Kulturen zu nehmen? Nein, es wird berichtet in 25,15, glaube ich, steht. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben. Nee, doch nicht. Aber jedenfalls, ich habe es nachgeschlagen, es steht irgendwo. Ja. Ja, das ist sicher.
Aber vorher steht noch, wo seine Frau, seine Mutter ihm eine Frau.
Ja, genau die Stelle meine ich natürlich. Jedenfalls, ihr wisst auch, dass die Stelle gibt, dass der Ismael nämlich eine Frau von den Ägyptern nahm. Ja. Man muss das immer vom Berufung her sehen. Das sollte nicht sein. Der Ismael selber war ja auch schon ein Mischling aus Abraham und aus der ägyptischen Magd Hagar. Nicht? Aber in der Verheißungslinie, da wird Wert darauf gelegt, keine von den Töchtern der Kanaaniter. Die hatten eben auch diese schrecklichen heidnischen Bräuche. Und das sollte nicht sein, sondern in sein Vaterland, zu seiner Verwandtschaft und von dort eine Frau suchst. Jetzt der Knecht hat jetzt schon eine Idee, hat weitergedacht. Das lesen wir jetzt ab Vers 5. Der Knecht sprach, wie, Wenn das Mädchen mir nicht folgen wollte in dies Land, soll ich dann deinen Sohn zurückbringen in jenes Land, also nach Mesopotamien, von dem du ausgezogen bist? Abraham sprach zu ihm: Davor hüte dich, dass du meinen Sohn wieder dahin bringst. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich von meines Vaters Haus genommen hat und von meiner Heimat, der mir zugesagt und mir auch geschworen hat, dies Land will ich deinen Nachkommen geben, der wird seinen Engel vor dir her senden, dass du meinem Sohn dort eine Frau nehmest. Also er fragt, wenn das Mädchen jetzt nicht mit ihm dahin ziehen will, 700 Kilometer weg von ihrer Verwandtschaft, was soll er denn machen? Soll dann der Isaak zu denen ziehen? Ich kenne auch solche Beziehungen. Es gibt einige Leute, die haben dann zum Teil sehr weit geheiratet, sagen wir, am anderen Ende von Deutschland. Ich nenne jetzt keinen Namen, Justus weiß vielleicht, wen ich meine. Und dann war es so, einmal haben sie umgelebt, dann wieder unten und wussten nie richtig, ja, hin und her. Das ist manchmal schwierig, wenn es zu weit ist und sich keiner lösen kann von seinem Haus. Und das schwebt jetzt auch dem Eliezer vor. Ja, aber wenn die nicht mit will, wenn die dort bleiben will, soll dann der Isaak zu ihr ziehen? Nein, das wird abgelehnt. Denn Gott hat Abraham verheißen, dass er dieses Land in Besitz nehmen soll. Dass das die Heimat ist, der Verheißung des Herrn. Also sie soll auf jeden Fall mitkommen nach Kanaan und ihre Familie verlassen. Und er hat auch die Zuversicht, dass der Herr das lenken wird. Abraham sagt eben zu Eliezer, Gott wird seinen Engel vor dir her senden, dass du meinem Sohn dort eine Frau nehmest. Aber jetzt kommt das Nächste, das Mädchen wird nicht gezwungen. Wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du dieses Eides ledig, also entbunden. Nur bringe meinen Sohn nicht wieder dorthin. Er soll nicht zurück, wo er herausgerufen worden ist. Da legte der Knecht seine Hand unter die Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor es ihm. Ja, nicht wieder dorthin. Wir können das auch bildhaft für uns sehen, wenn wir es jetzt mal übertragen auf unser Leben als Gläubige. Wir sollen nicht wieder zurück in die Abgründe der Welt. Das sollten wir auch daraus lernen. Nicht wieder zurückschielen. Die Israeliten haben es auch später immer wieder gemacht. Nach den Fleischtöpfen Ägyptens, als sie aus Ägypten ausgezogen sind. Ach, dort ging es so gut. Sie hatten alle Plagen plötzlich vergessen, wie sie gepeitscht wurden und wie sie hier Pyramiden bauen mussten und so weiter in der Wüste. Und so ist der Mensch oft unzufrieden. Aber ja, Gott hat Mose und Aaron auch immer wieder gebraucht, um sie zurechtzubringen. Ja, und jetzt geht die Reise los. Ist einfach immer ein Stück noch. Das ist ja eine wunderbare Erzählung auch. Unsere Kinder hören es immer sehr gern auf einer Kassette, wo das nacherzählt ist. Oh, jetzt kommt die Rebekka und so. Ja, das hören Sie dann genau. Vers 10. So nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf und zog nach Mesopotamien zu der Stadt Nahors. Nahor, das war der, soweit ich weiß, der Bruder Abrahams. Und er lebte dort noch. Er hatte den Auftrag nicht bekommen. So hat Gott eben diesen Einzelnen berufen. Da ließ er die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt bei dem Wasserbrunnen des Abends, um die Zeit, da die Frauen pflegten, herauszugehen und Wasser zu schöpfen. Das kann man sich jetzt gerade heute schön vorstellen. Wir haben heute auch zum ersten Mal gegossen im Garten, nicht? Wenn es dann so warm wird, im April schon, wie im August in dem Fall. Aber jedenfalls war das auch dann so ein heißer Abend nach einem langen Wüstenzug. Das war ja sicherlich 700 Kilometer mit Kamelen. Wie viele Tage brauchen wir da ungefähr? Wer hat da Erfahrung? Pro Tag 50 Kilometer, 14 Tage. Ne? Zwei, drei Wochen. Aber man ist auch ans Ziel gekommen. Man hatte da mehr Zeit eingeplant einfach als heute. Und jetzt ist er also dort und er lässt die Kamele draußen lagern vor der Stadt bei dem Wasserbrunnen des Abends, um die Zeit, da die Frauen pflegten, herauszugehen und Wasser zu schöpfen. Die Frauen haben damals Wasser geschöpft, so auch auf den Kopf getragen in den Kulturen. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Er betet jetzt nämlich. Er bittet Gott um ein klares Zeichen. Weil wie soll der herausfinden, welche Frau jetzt die richtige ist? Ja, da hat er wirklich gebetet. Und er sprach: Herr, du Gott Abrahams, meines Herrn, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken. Und wenn dieses Mädchen sprechen wird, trinke, ich will deine Kamele auch trinken, nicht nur ihn, das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast. Und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Ja, das ist ein interessantes Gebet. Es ist aber auch nicht ohne. Es ist auch mit Einschaltung des Verstandes und des Herzens gebetet. Denn er nennt hier praktisch eine Eigenschaft, die darauf hinweist, dass dieses Mädchen eine gute Seele sein wird, ein gutes Herz haben wird, denn sie wird nicht nur ihn trinken, sondern auch die Kamele. Und es waren 10 Kamele. Wie viel trinkt ein Kamel ungefähr, wenn es durstig ist? Genau. Weißt du es? Kennst du Kamele selber auch? Ja. Ich bin schon drauf geritten. In Ägypten war ich nämlich schon. Also Kamele, die können ungefähr 100 Liter trinken. Wie viel Liter hat dann die Rebekka, das kommt ja jetzt dann, geschöpft, um die Kamele alle zu sättigen? 1000 Liter Wasser aus dem Brunnen. Das war also schon eine große Arbeit. Und jetzt kommt auch schon die Gebetserhörung in Vers 15. Und bevor er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka war, die Frau Nahors, des Bruders Abraham war, also eine Verwandte auch von Abraham, Enkelin der Schwägerin, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, diese Verwandtschaftsbeziehung. Ja. Und das Mädchen und trug einen Krug auf ihrer Schulter, so ein Wasserkrug. Und dann wird etwas gesagt, das wird jetzt nicht über jede Person berichtet in der Bibel, aber hier wird es gesagt, über das Äußere auch etwas. Wir wissen von vielen Personen überhaupt nicht, wie sie ausgesehen haben. Auch über den Herrn Jesus wird nichts geschrieben, wie groß er war oder welche Haarfarbe und so. Ja, manche fantasieren da ja, wird uns nicht beschrieben. Es wird nur gesagt, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, für uns gemartert. Das ist das, was beschrieben wird. Aber hier wird jetzt über dieses Mädchen etwas gesagt. Das Mädchen war sehr schön von Angesicht. Und dann heißt es, und das ist, denke ich, noch wichtiger, eine Jungfrau, die noch von keinem Manne wusste. Die stieg zum Brunnen und füllte den Krug und stieg herauf. Ja, also es war schon eine auffallende Person, die ist ihm schon aufgefallen. Und er hat die dann auch angesprochen. Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach: Lass mich ein wenig Wasser aus deinem Kruge trinken. Ganz bescheiden, ein wenig Wasser aus deinem Kruge trinken. Das ist ja schon schön, wenn sie einen Schluck gegeben hätte. Aber jetzt geht's weiter. Und sie sprach: Trinke, mein Herr. Und eilends ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. Eilends. Ja, sie hat nicht lange gezögert, sondern hat sofort geholfen. Sie hat gesehen, dass die auch weit gereist waren, die Kamelkarawane, und gab ihm zu trinken. Und jetzt kommt hier die Bestätigung. Als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie: Ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben. Alle Kamele, alle 1000 Liter. Und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte allen seinen Kamelen in die Tränke praktisch aus dem Brunnen. Ja, der Eliezer hat aber noch nichts gesagt. Er hat noch abgewartet. Er hat sicherlich gebetet und auch beobachtet. Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. Er betrachtete sie und schwieg still. Mir ist da auch eingefallen, Sprüche 31, dieses bekannte Lob der tüchtigen Frau, was wir da finden in den Sprüchen. Das ist sicher ein Ideal auch, was da gezeichnet wird. Ich denke, es gibt kaum eine Frau oder auch einen Mann, die alle diese Eigenschaften erfüllen können. Und doch ist es ja ein Maßstab, an dem wir uns orientieren können. Ich lese das nicht alles, aber da heißt in Sprüche 31 ab Vers 10, wem eine tüchtige Frau beschert ist, also keine faule, ja, die ist viel edler als die köstlichsten Perlen. Ihres Mannes Herz darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln. Sie tut ihm Liebes und kein Leid ihr Leben lang. Sie geht mit Wolle und Flachs um und arbeitet gerne mit ihren Händen. Ist wie ein Kaufmannsschiff und so weiter. Ihr kennt das hoffentlich. Und Rebekka war sicherlich so eine Frau. Die war nicht faul, die war auch nicht unbarmherzig, die war nicht unfreundlich, sondern sie hat ihm und auch den Tieren Liebe erwiesen. Das heißt auch in den Sprüchen, der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Auch die Tiere wollen nicht vergessen werden. Er schwieg noch still. Er wollte erst sehen, ob es wirklich des Herrn Bestätigung und Wille ist. Als nun die Kamele alle getrunken hatten, nahm er einen goldenen Stirnreif, 6 Gramm schwer, und 2 goldene Armreifen für ihre Hände, 120 Gramm schwer, und sprach, wessen Tochter bist du? Das sage mir doch, haben wir auch Raum in deines Vaters Hause, um zu herbergen? Also er gibt ihr jetzt auch ein Geschenk für diesen Dienst, aber sicherlich auch im Blick auf die Übernachtung, so verstehe ich dieses, dass er jetzt goldene Stirnreif und so weiter herausnimmt. Und sie sprach zu ihm, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Und sagte weiter zu ihm, es ist auch viel Stroh und Futter bei uns und Raum genug, um zu herbergen. Also sie ist auch noch gastfreundlich. Ein weiteres positives Element. Und wenn ihr ja nach einem, ich will es mal auf uns übertragen, soweit ihr noch nicht verheiratet seid, nach einem Lebenspartner sucht, Ehemann oder Ehefrau, achtet auch auf diese Dinge, nicht nur auf das Äußere. Es steht hier zwar, sie war sehr schön, das ist aber nicht das Entscheidendste, sondern entscheidend ist das Herz. Ob jemand ein liebevolles und barmherziges Herz besitzt. Und das kann man nicht einfach vom Außen sehen, da muss man jemanden schon auch ein bisschen kennenlernen und auch in solchen Lagen prüfen. Da tränke doch bitte mal diese 10 Kamele und so. Ja. Das tut nicht einfach jeder, der von Natur aus faul veranlagt zu sein scheint, sondern dazu gehört schon ja, eine entsprechende Herzenshaltung. So wie der Herr Jesus auch sagt, wenn dich einer zwingt, 1 Meile mitzugehen, dann geh auch 2 Meilen mit ihm. Ja. Dass man den anderen auch beschämt durch die Barmherzigkeit, die man tut. Vers 26, da neigte sich der Mann und betete den Herrn an. Er dankt jetzt Gott, er betet Gott an dafür. Er sieht jetzt, ja, ich habe sie gefunden. Übrigens, Abraham hat sicherlich auch deshalb den ältesten Diener geschickt, damit es auch ganz klar ist, dass er nicht für sich selber eine Frau sucht. Ich denke, das spielt vielleicht auch noch ein bisschen mit. Ja, er hat keinen jungen Mann dahin geschickt, sondern diesen alten Eliezer. Der kann das auch objektiver beurteilen, ohne vielleicht selber Empfindungen zu entwickeln. Kann ja auch passieren, sowas, dass eine Brautschau dann scheitert auf solche Weise. Also Eliezer war ein alter Mann und er dankt jetzt dem Herrn und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Abrahams, meines Herrn, der seine Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn nicht hat weichen lassen. Denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines Herrn. Und das Mädchen lief und sagte dies alles in ihrer Mutterhause. Wir werden jetzt auch einfach mal weiterlesen. Ich versuche nun doch durchzukommen durch das Kapitel. Es wird jetzt auch viel erzählt. Wir wollen es einfach einmal hören, was das Wort Gottes uns hier sagt. Und Rebekka hatte einen Bruder, der hieß Laban. Und Laban lief zu dem Manne draußen bei dem Brunnen. Denn als er den Stirnreif und die Armreifen an den Händen seiner Schwester gesehen hatte und die Worte Rebekka seiner Schwester gehört hatte, so hat mir der Mann gesagt, Da kam er zu dem Mann und siehe, er stand bei den Kamelen am Brunnen. Und er sprach, komm herein, du Gesegneter des Herrn. Hier wird deutlich, dass der Laban auch sicherlich ein Gläubiger war und wohl die ganze Familie auch im Glauben standen. Er spricht den Diener an, komm herein, du Gesegneter des Herrn. Warum stehst du draußen? Ich habe das Haus bereitet und für die Kamele auch Raum gemacht. Da führte er den Mann ins Haus und zäumte die Kamele ab und gab ihnen Stroh und Futter, dazu auch Wasser zu waschen, seine Füße und die Füße der Männer, die mit ihm waren. Waren ja auch noch einige dabei, der ist nicht ganz allein durch die Wüste gereist. Das war damals ja auch gefährlich. Also Laban war auch sehr gastfreundlich und liebevoll. Das ist ja auch der Bruder von der Rebekka, wie kann es auch anders sein, nicht? Obwohl sich das ja nicht vererbt, aber ja. Und dann haben sie Essen vorgesetzt, man setzte ihm Essen vor. Er sprach aber, ich will nicht essen, bis ich zuvor meine Sache vorgebracht habe. Also das Essen hat er zurückgestellt. Jetzt ist ihm klar, jetzt muss er sagen, worum es geht. Damit sie sich nicht wundern oder sich fragen, was ist das jetzt mit dem Mann? Sie antworteten, sage an. Er sprach, ich bin Abrahams Knecht. Haben sie wohl noch nicht erkannt gehabt, dass er das ist. Und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet, dass er groß geworden ist. Und hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, einen Sohn geboren, meinem Herrn in seinem Alter. Denn er hat alles gegeben, was er hat. Und mein Herr hat einen Eid von mir genommen und gesagt, du sollst meinem Sohn keine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaaniter, in deren Land ich wohne, sondern zieh hin zu meines Vaters Hause und zu meinem Geschlecht. Dort nimm meinem Sohn eine Frau. Ich sprach aber zu meinem Herrn, also er erzählt jetzt das alles nochmal, deshalb lese ich das jetzt einfach, ja, was schon passiert ist. Aber wir wollen es doch nochmal hören. Ich sprach aber zu meinem Herrn, wie wenn mir das Mädchen nicht folgen will, also zu Abraham. Da sprach er, Abraham, zu mir, der Herr, vor dem ich wandle, wird seinen Engel mit dir senden und Gnade zu deiner Reise geben, dass du meinem Sohn eine Frau nehmest, von meiner Verwandtschaft und meines Vaters Hause. Dann sollst du deines Eides ledig sein, wenn du zu meiner Verwandtschaft kommst und sie geben sie dir nicht, so bist du deines Eides ledig. Das ist wichtig, dass hier der Eliezer das auch nochmal erwähnt. Ja, er übt keinen Druck auf sie aus. Er sagt ihnen das auch so, wenn sie nicht mitgeht, sie dir nicht geben, dann bist du von diesem Eid entbunden. Die Freiheit, auch des Glaubens. Gott zwingt uns nicht zu glauben, sondern das ist auch ein Geschenk, das wir annehmen dürfen. Viele lehnen es ab, aber die, die Ja zu Jesus sagen, die werden selig sein und gerettet. Und dann geht es weiter, so kam ich heute zum Brunnen und sprach, Herr, du Gott Abrahams, meines Herrn, hast du Gnade zu meiner Reise gegeben, auf der ich bin? Siehe, so stehe ich hier bei dem Wasserbrunnen. Wenn nun ein Mädchen herauskommt, um zu schöpfen und ich zu ihr spreche, gib mir ein wenig Wasser zu trinken aus deinem Krug und sie sagen wird, trinke du, ich will deinen Kamelen auch schöpfen, da sei die Frau, die der Herr dem Sohn meines Herrn beschert hat. Ehe ich nun diese Worte ausgeredet hatte in meinem Herzen, siehe, da kommt Rebekka heraus mit einem Krug auf ihrer Schulter und geht hinab zum Brunnen und schöpft. Da sprach ich zu ihr, gib mir zu trinken. Und sie nahm eilends den Krug von ihrer Schulter und sprach, trinke, und deine Kamele will ich auch tränken. Da trank ich, und sie tränkte die Kamele auch. Und ich fragte sie und sprach, wessen Tochter bist du? Sie antwortete, ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes Nahors, den ihm Milka geboren hat. Da legte ich einen Reif an ihre Stirn und Armreifen an ihre Hände und neigte mich und betete den Herrn an und lobte den Herrn, den Gott Abrahams, meines Herrn, der mich den rechten Weg geführt hat, dass ich für seinen Sohn die Tochter des Bruders meines Herrn nehme. Also die Tochter des Bruders, das ist dann doch die Cousine, nicht, wenn ich es jetzt richtig sehe. Es war damals also noch möglich. Es war ja noch ein recht frühes Stadium der Menschheit auch, wo das Erbgut noch nicht so belastet war wie heute. Heute kann man davon ausgehen, bei engen Verwandtschaftsheiraten, dass da auch doch mancherlei Missbildungen bei den Kindern vorhanden sind. Und Gott hat es später auch nicht mehr erlaubt. Er hat also das nochmal nacherzählt. Und das zeigt eben, wie wichtig auch die Begebenheit ist. Das ist sogar zweimal überliefert. Einmal als direkte Handlung und dann auch nochmal als Bericht dessen, der praktisch hier jetzt der Handelnde ist, der Eliezer. Und jetzt sieht er die Konsequenz in den nächsten Versen. Seid ihr nun die, die an meinem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollen, so sagt mir's. Wenn nicht, so sagt mir's auch, dass ich mich wende zur Rechten oder zur Linken. Also, er setzt ihnen nicht die Pistole auf die Brust. Er sagt, wenn ihr dem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollt, also dem Abraham, der Name Isaak, der taucht jetzt gar nicht so auf, es geht mehr um den Abraham auch, den Sie auch kennen zunächst, dann zeigt mir es, wenn nicht, dann wendet er sich wieder weg. Und dann ist jetzt sehr bewegend die Antwort des Laban und Betuel. Da antworteten Laban und Betuel, zweier Zeugen Mund, und sprachen, das kommt vom Herrn. Darum können wir nichts dazu sagen, weder Böses noch Gutes. Da ist Rebekka vor dir, nimm sie und zieh hin, dass sie die Frau sei des Sohnes deines Herrn, wie der Herr geredet hat. Also sie haben auch diese Führung, diese Fügung gesehen, von dem, was da am Brunnen geschehen ist. Das kommt vom Herrn. Allerdings möchte ich doch sagen, manchmal sind es auch selbst gewünschte Fügungen, gerade wenn es so um Brautschau geht. Wie oft hat man da schon gehört, oh, der Herr hat mir gezeigt, du musst meine Frau werden. Und wenn du es nicht wirst, dann handelst du gegen Gottes Wille. Ich kenne genug Fälle, wo das dann in die schief gelaufen ist und wo dann sehr unglückliche Beziehungen daraus entstanden sind, weil man etwas gezwungen hat, was gar nicht vom Herrn war. Eigenwille, ja, eigener Wunsch. Seid da vorsichtig und euch nicht von Vorstellen solchen Gedanken bewegen. Auch hier der Eliezer hat den Verstand auch nicht ausgeschaltet, hat einfach das Zeichen jetzt so genommen, sondern er hat auch weiter beobachtet. Ja, hat sie weiter beobachtet. Aber hier Laban und Betuel haben es auch so gesehen, das kommt vom Herrn. Und dann geben sie die Rebekka frei. Es war damals auch üblich, dass eben da die Eltern und die Verwandten das mitentschieden haben. Allerdings, das kommt gleich nachher noch nicht über den Kopf der Rebekka hinweg. Das ist auch nicht immer so gewesen im Orient, dass die Frau selber gefragt wurde. Auch heute ist es noch nicht üblich in mancherlei Kulturen. Aber deshalb lesen wir jetzt weiter. Als Abrahams Knecht diese Worte hörte, neigte er sich vor dem Herrn bis zur Erde. So dankbar und bewegt war er. Danach zog er hervor silberne und goldene Kleinode und Kleider und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und der Mutter gab er kostbare Geschenke. Das ist praktisch der Brautpreis, den er bezahlt hat. Ja, er hatte das schon dabei, deshalb waren auch mehrere Männer unterwegs. Bei Überfall, wenn so Gold da dabei ist, ist natürlich nicht ganz ungefährlich in der Wüste. Dann aß und trank er samt den Männern, die mit ihm waren, und sie blieben über Nacht all da. Und ja, er gab es auch Rebekka, aber gefragt wird sie erst am nächsten Tag. Jetzt wird es ja dann ernst. Da war ja noch die Nacht doch dazwischen. Und jetzt, wie geht's dann weiter? Am Morgen aber standen sie auf und er sprach, lasst mich ziehen zu meinem Herrn. Er spricht jetzt nur mal von sich zunächst. Lasst mich ziehen zu meinem Herrn. Also er zeigt, jetzt wird's ernst. Jetzt müsste sie auch mitgeben. Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen, interessant, dass jetzt hier die Mutter ins Spiel kommt, die Mutter, lass doch das Mädchen noch einige Tage bei uns bleiben, danach sollst du ziehen. Es ist ganz klar, dass der Abschied nicht leicht gefallen ist, nicht? Wenn das Kind so weit wegzieht, und das können auch alle nachvollziehen, die selber Kinder haben, manche denken auch schon mit Schmerz daran, wenn die Kinder mal aus dem Hause sind, und ja, so leicht lässt man sie nicht ziehen. Aber Gottes Wort ist auch hier eindeutig und sagt, ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen. Man kann auch sagen, mit seinem Mann dann eins sein. Und der Mann und die Frau haben dann die erste Stelle in der Ehe, nicht die Eltern. Deshalb sollen auch die Eltern nicht zu viel reinreden, möglichst gar nicht in Ehen von ihren Kindern. Sicherlich kann man mal einen Rat geben, aber ja, dass man auch da ihnen ihre eigene Entscheidung lässt. Also die Mutter und der Bruder wollen sich noch halten, lassen noch ein paar Tage, dass wir uns noch besser verabschieden können. Ja, und da wird es immer weiter gedehnt. Das ist dann auch nicht so gut und nicht so leicht. Es gibt auch eine ähnliche Stelle im Evangelium, wo einer nicht mit Jesus ziehen will, sondern erst noch warten, dass er seinen Vater beerdigt. Es wird nicht gesagt, ob der schon gestorben war. Das kann unter Umständen sehr lange sein, ja, wenn der Vater schon älter ist, aber vielleicht war er auch schon gestorben. Aber der Herr Jesus meint, nein, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber zieh mit mir. Man soll dann auch nicht die Dinge verziehen, wenn die Zeit da ist. Ja, wenn die Kinder erst im Haus gehen, der Herr kann auch diese Lücke füllen. Und oft kommen die Kinder dann ja irgendwann mit Enkeln zurück. Dann freut man sich dann auch, wenn man mal Großeltern sein darf, wenn es der Herr schenkt. Der Herr weiß auch da den Weg. Ja, lass das Mädchen noch einige Tage bei uns bleiben. Danach sollst du ziehen. Sie sagen du ziehen, interessant, nicht ihr. Und jetzt wird es ja erst nochmal gefragt. Es kann sein, dass da in der Nacht noch manche Gespräche gelaufen sind. Hat vielleicht, kann man jetzt nur vermuten, die Mutter nochmal mit ihr gesprochen, überlegt das doch nochmal, bleibt noch bei uns. Es kann ja gut sein, dass da noch einiges war. Das folgere ich jetzt aus dem Zusammenhang hier, weil ja die Mutter gerade auch da eine Rolle spielt jetzt. Und dann sprachen sie, wir wollen das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Es kann also sein, dass da durchaus ein kleiner Konflikt da sich aufgebaut hatte. Die einen wollten, haben sie freigegeben schon, aber der andere Teil der Familie noch nicht. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Manne ziehen? Man stelle sich vor, 700 Kilometer in ein ganz anderes Land, willst du mit diesem Manne ziehen? Sie antwortete, ja, ich will es. Und man bedenke, sie hat ja ihren künftigen Mann noch gar nicht gekannt. Nicht? Also das zeigt uns aber, dass die Rebekka auch eine gläubige Frau war. Sie hat auf den Herrn vertraut, dass Gott keinen Fehler macht. Ja, ich will es. Da ließen sie Rebekka, ihre Schwester, ziehen mit ihrer Amme. Die ist also mit, sie hat eine Amme gehabt, samt Abrahams Knecht und seinen Leuten. So, also eine Person dabei aus ihrem vertrauten Umfeld, die ist mitgezogen. Die Verwandten selber aber nicht. Und nun der Abschied, nicht ohne Segen. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du, unsere Schwester, wachse zu viel tausendmal tausend und dein Geschlecht besitze die Tore seiner Feinde. Was ist das für ein Segen? Da wird der Abrahams Segen jetzt fortgeführt, die Verheißung, ich will dich zu einem Volk machen, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Wachse zu viel tausendmal tausend. Wir werden im nächsten Kapitel hören, dass sie zunächst einmal etliche Jahre unfruchtbar war. Auch da eine Glaubensprüfung. Und dann kamen die Kinder, Esau und Jakob und so weiter. Das wird uns dann die nächsten Freitage beschäftigen. Die Nachkommenschaft von Isaak und Rebekka, die auch Menschen waren, aus Fleisch und Blut. Das wissen wir auch gerade bei Esau und Jakob, wie es dann auch zuging. Und Gott hat doch seine Verheißung fortgesetzt, auch mit fehlbaren Menschen. Wachse zu viel tausendmal tausend und dein Geschlecht besitze die Tore seiner Feinde. Es wird auch schon vorausgesagt, dass es ein siegreiches Volk sein wird, was aus den Ländern von Isaak und Rebekka hervorwachsen wird. So machte sich Rebekka auf mit ihren Mägden. Da ist jetzt noch die Rede von Mägden, die auch mitziehen, also doch einige wohl. Und sie setzten sich auf die Kamele und zogen dem Manne nach. Und der Knecht nahm Rebekka und zog von dannen. Der Knecht nahm Rebekka und zog von dannen. Und jetzt erst sehen wir die andere Seite. Zu einer Ehe gehören ja immer zwei. Das alles geht jetzt über Rebekka. Und jetzt kommt der Bräutigam ins Spiel. Und das ist ein wunderschöner Abschluss dieses Kapitels, der jetzt hier kommt. Isaak aber war gezogen zum Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. So der Name dieses Brunnens. Der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Ist der Lautsprecher in den Übertragungsraum eingestellt? Kannst du mich hören? Okay. Und wohnte im Südlande. Und er war ausgegangen, um zu beten auf dem Felde gegen Abend. Das ist die Ausgangsszene, ja. Er ist auf dem Felde in der Stille und betet. In Erwartung. Er hat sicher auch gewusst, dass der Eliezer ausgesandt war. Und er betet auch. Das war für ihn ja genauso eine Herausforderung. Er hat die Frau auch nicht gekannt. Nicht? Und es gab es übrigens manchmal auf dem Missionsfeld, dass auch gebetet wurde, welche zwei heiraten und aufs Missionsfeld gehen sollten. Und das sind nicht immer, ich sag's mal vorsichtig, nicht immer die schlechtesten Ehen gewesen, wie man gehört hat, wo es wirklich unter Gebet ging. Und dann tut Gott hier auch ein Wunder seiner Gnade. Wir werden es gleich hören. Und er war ausgegangen, um zu beten auf dem Felde gegen Abend und hob seine Augen auf und sah, dass Kamele daherkamen. Die sieht man ja zuerst, die großen Tiere. Und Rebekka hob ihre Augen auf und sah Isaak. Das haben sie sich zum ersten Mal gesehen. Da stieg sie eilends vom Kamel und sprach zu dem Knecht: Wer ist der Mann, der uns entgegenkommt auf dem Felde? Der Knecht sprach: Das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Das ist sehr eindrücklich, liebe Geschwister, diese erste Begegnung. Und auch die Reaktion hat mich besonders bewegt. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Welche Keuschheit, welches Schamgefühl war damals noch verbreitet. Wenn man jetzt heute guckt, wie sich Leute kennenlernen, die verhüllen sich nicht, die ziehen sich aus. Das ist gerade das Gegenteil, nicht? Aber von dem, die verhüllen sich nicht, sondern ziehen sich aus. Das ist doch so, leider. Und damals, sie nahm den Schleier und verhüllte sich. Welche Keuschheit und welcher Gehorsam. Und dieser Schleier wurde ja auch nicht gelüftet bis zur Hochzeit. Also, immer noch ist ein Geheimnis gewahrt gewesen. Und dann wird es kurz weiter erzählt. Und der Knecht erzählte Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Also jetzt hat der Knecht, ist zum Isaak hin, hat ihm alles erzählt, was passiert ist. Und da war der Isaak auch bewegt, denke ich. Und da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Seht ihr, da sehen wir etwas vom Wesen der Liebe. Das war keine, vielleicht war es auch Liebe auf den ersten Blick, wir wissen es nicht genau, es könnte so rausklingen. Aber er gewann sie lieb. Das zeigt auch, dass die Liebe gewachsen ist mit dem Kennenlernen in der Ehe. Heute haben wir oft so ein Bild, die Liebe, die geht nur bis zur Ehe und dann geht's abwärts. So muss das nicht sein. Die Liebe kann und soll auch wachsen in der Ehe, wenn man sich kennenlernt, wenn man sich näher kommt. Man entdeckt auch die Schwächen, auch die Sünden beim anderen und bei sich selber, weil man hat jetzt ein Spiegelbild. Und doch kann man gemeinsam reifen und wachsen im Ehebund und sich lieb gewinnen. Wie schön ist, wenn man manchmal alte Ehepaare sieht, die schon 30, 40, 50 Jahre zusammen sind, und so zusammengewachsen sind zu einer richtigen Einheit, die etwas ausstrahlen von dieser gewachsenen Liebe. Er gewann sie lieb. Und dann heißt es noch, das ist irgendwie auch sehr menschlich, wenn man das so liest. Also wurde Isaak getröstet über seine Mutter. Er muss wohl sehr gelitten haben unter dem Verlust seiner Mutter. Eine Frau kann die Mutter nicht ersetzen. Das ist etwas ganz anderes. Und doch ist wieder eine weibliche Bezugsperson in seinem Leben, mit der er jetzt verantwortlich die Verheißungslinie fortsetzt. Nach dem Tod der Mutter ist jetzt die neue Generation dran, auch Kinder zu bekommen und auch hier die Prüfungen dann, dass sie zunächst unfruchtbar ist. Wir kennen diese Unfruchtbarkeit immer wieder bei Frauen in der Heiligen Schrift. Auch die Hanna, die Mutter von Samuel, konnte ja keine Kinder bekommen, wurde gedemütigt von der anderen Frau und dann hat Gott das Gebet erhört. Ja, so wurde Isaak getröstet über seine Mutter. Soweit, das war jetzt wirklich eine Herausforderung, diese 67 Verse in der Zeit, aber wir sind doch vor der Zeit durchgekommen und wenn jemand etwas ergänzen möchte, dann könnt ihr das gerne sagen. Das war jetzt wirklich ein Schnelldurchgang. Nicht?